Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, wenn ihr diese Folge hört, kurz nachdem sie erschienen ist, es ist Januar 2026 und die Festtage liegen hinter uns. Manch einer hat vielleicht die Feste verfandelt gemacht, ein anderer hat vielleicht das Training ein bisschen schleifen lassen. Egal zu welchem Lager ihr euch zählt, ihr habt sicherlich Ziele, die ihr in diesem Jahr sportlich erreichen wollt. Und da gibt es ja sportwissenschaftlich betrachtet immer die ganz tollen Konzepte, wie man so eine Saison aufbaut und wie man auf so ein Ziel hinarbeitet, welche Intervalle man machen sollte, welche Intervalle man auch nicht machen sollte. Das wollen wir heute alles mal so ein bisschen beiseite schieben, weil darüber haben wir natürlich auch schon oft gesprochen und auch in unserem Roadbike-Magazin geschrieben. Wir wollen heute mal anhand von drei praktischen Beispielen erläutern, wie man so eine Saison eigentlich aufbauen kann und wie man sich optimal vorbereitet für seine Highlights. Das Ganze wollen wir einmal für die Rubrik Rundstrecke Straßenrennen machen, einmal für das Thema Ultracycling. Den Anfang machen wir aber beim Radmarathon. Und dazu begrüße ich unsere Roadbike-Foto- und Testfahrerin Emilia. Hi Emilia.
Hallo.
Die Leute kennen dich bestimmt sogar noch aus unserem Indoor-Rennen-Podcast. Da hast du ja auch schon mal Rede und Antwort gestanden und deine besten Tipps fürs Indoor-Rennen rausgehauen. Da haben wir es aber auch schon gesagt, du bist auch bei Radmarathons oft am Start und da auch recht erfolgreich. L'Étape du Tour der Frauen, letztes Jahr Zweite geworden. Hast auch schon ein Dreiländer-Giro gewonnen. Also du bist da nicht nur, um mitzufahren, sondern du gehst da meistens auch mit sportlichen Ambitionen an den Start, richtig?
Ja, also ich versuche halt immer mein Bestes zu geben, wenn ich an der Startlinie bin. Aber bei den Radmarathons ist ja auch immer ein bisschen die Frage, wie ist es ausgeschrieben? Manche sind ja gar nicht als Rennen ausgeschrieben. Ich finde, dann muss man auch nicht sich damit ein bisschen letzte messern. Also sportlich gesehen schon, aber viele finden ja auch im ganz normalen Straßenverkehr statt. Also das sollte man sich dann schon auf die Regeln des Straßenverkehrs einlassen.
Ja, das stimmt. Ich finde so, der Radmarathon ist irgendwie immer dieses, man fährt da gar nicht so sehr gegen andere, sondern man fährt eigentlich eher gegen die Uhr und mit den anderen gemeinsam für eine gute Endzeit. Also zumindest ist es bei mir so, weil ob ich jetzt 170. oder 190. werde, ist dann am Ende auch egal, solange ich halt irgendwie eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht habe. Bei dir geht es ja schon um, schon auch um Ergebnisse. Also du versuchst dann schon auch nicht einfach nur unter einer gewissen Zeit zu bleiben, sondern dann auch wirklich eine Platzierung im besten Fall sogar auf dem Podium zu erreichen.
Ja, also im besten Fall ist das Podium natürlich mit dabei. Genau, aber wie gesagt, die Radmarathons sind sehr unterschiedlich aufgebaut und manchmal kommt es da halt auch schwer drauf an, wo man startet. Also vielleicht als Beispiel, L'Étape du Tour des Femmes ist halt wirklich als Rennen auch ausgeschrieben. Und da werden zum Beispiel die Straßen komplett gesperrt. Und je nach Startblock gibt es da aber auch eine unterschiedliche Startzeit. Am Ende zählt aber trotzdem quasi deine Brutto-Ankunftszeit. Das heißt, wenn man da halt hinten startet und mit einer Stunde Abstand zur ersten Gruppe losfährt, hat man halt bei einem, was weiß ich, 4 Stunden, 4,5 Stunden Rennen. Also da brauchst du
keine Chance.
Dann wirklich nur noch gegen dich selbst fahren. Ja, was ja auch nicht schlecht ist, aber das sind halt so zwei unterschiedliche Ansätze dann.
Das Besondere ist ja, die finden ja meistens im Alpenraum statt oder zumindest irgendwo Mittelgebirge, Hochgebirge. Gibt natürlich auch flache Radmarathons. Ich denke zur Mecklenburger Seenrunde, 300 Kilometer flach. Wetternrunde an auch 300 Kilometer würde ich jetzt auch so in die Kategorie Radmarathon zählen, ohne dass da jetzt so die ganz langen Alpenpässe oder überhaupt die ganz langen Anstiege im Weg stehen. Du machst es aber meistens eher im Gebirge, richtig?
Ja, genau. Also zum einen liegt mir das halt sehr, aber zum anderen, also ich bin ein ganz normaler Arbeitnehmer und verbinde das meistens mit irgendwie einem Urlaub. Und am Ende vom Urlaub fahre ich dann meistens noch irgendwie einen Radmarathon, wenn es sich halt anbietet in der Gegend. Genau, und ich mag die Berge einfach sehr gern. Ich komme aus einer bergigen Gegend und ja, die Alpenpässe sieht man halt sonst nicht so oft.
Ja. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt so diesen Alpenradmarathon mal nimmt? Was sind denn so die 3, 4 Eckpunkte, die man können muss, worin man gut sein muss, damit man da auch, oder worin man sich vielleicht auch selber verbessern muss, um da eben entweder vorne abzuschneiden oder manch einer will vielleicht auch überhaupt erstmal finishen oder vielleicht eine persönliche Bestzeit fahren. Was würdest du sagen, sind so die, ja, wie sagt man, Kernkompetenzen eines Radfahrers beim Radmarathon in den Alpen?
Also ich würde sagen, in den Alpen die Kernkompetenz ist auf jeden Fall mal eine realistische Selbsteinschätzung. Das heißt, naja, wenn man jetzt halt zum Beispiel sagt, okay, Stelvio ist da mit dabei, dann sollte man schon versuchen, mit einem realistischen Tempo da reinzufahren, weil, also die ganze Veranstaltung macht viel, viel mehr Spaß, wenn man am Ende irgendwie noch 3 Atemzüge hat, um das Ganze zu genießen. Und zum anderen, ich meine, man ist halt trotzdem im Gebirge und man möchte ja auch über den Pass drüber kommen. Und ganz, ganz viele fahren halt viel, viel zu schnell da unten rein und kommen oben halt nicht mehr mit an.
Mhm. Weil sie es vielleicht auch mit einem klassischen Radrennen verwechseln und denken, an der Gruppe muss ich dranbleiben.
Ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich bin eher so jemand, ich fahre mehr auf Sicherheit am Anfang. Also natürlich möchte ich vorne mit dabei sein, aber ich lasse dann lieber mal eine Lücke auf, wenn ich weiß, da kommt ein Alpenpass und fahre dann mein Tempo danach. Genau, aber ich glaube, man darf keine Angst haben vor sowas, aber man sollte sich auch nicht selbst überschätzen.
Mhm. Erster Reflex ist ja immer so zu denken, okay, Watt pro Kilo muss ja irgendwie mega gut sein. Also, dass man natürlich die Berge einfach gut hochkommt. Ich rede jetzt noch gar nicht von mit den Besten hochkommt. Und ist ja auch immer so ein beliebter Begriff in der Trainingswissenschaft Durability oder Fatigue Resistance, also diese Ermüdungsfähigkeit. Du musst halt auch, wenn ich an den Ötztaler Radmarathon denke, wenn du dann zum Schluss zum Timmelsjoch kommst, da sitzen manche ja schon 8 oder 10 Stunden im Sattel oder zumindest 8 Stunden und dann musst du noch so einen Pass hoch. Das finde ich ist auch nochmal so eine Besonderheit und ich glaube, das ist das, was den Radmarathon auch so faszinierend macht, so dieses, man kämpft ja eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen gegen sich selber und ja, vielleicht gar nicht so sehr gegen die anderen. Wie weit im Voraus planst du so deine Radmarathon-Saison oder ja, weißt du schon, was so dein, zum Beispiel in diesem Jahr 2026, dein Saisonhöhepunkt sein wird oder sein soll?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich mache es halt sehr viel abhängig von meinem Urlaub, also von meinen Urlaubstagen. Dementsprechend plane ich so ganz grob am Anfang vom Jahr, wann möchte ich den Urlaub machen, was gibt's in der Zeit denn so zu fahren und wo. Und dann, also in meinem Fall gucke ich dann auch noch so, habe ich irgendwelche Qualifikationen vom letzten Jahr, also Zeiten, um jetzt gerade zum Beispiel vorne starten zu können, und überlege dann, könnte ich da starten, ja oder nein. Aber ich persönlich melde mich meistens relativ spät an zu so einem Radmarathon. Also ich habe es für mich selbst schon im Kopf, das und das Event könnte interessant sein, aber ich melde mich relativ spät an, weil ich nicht unbedingt zum Marathon fahren möchte im größten Gewitter. Also ich bin schon jemand, der da auch ein bisschen aufs Wetter achtet. Nicht, weil ich sage, ich würde jetzt beim ersten Niesel gar nichts mehr machen, aber ich möchte halt einfach meinen Urlaub und die Zeit mitgenießen und das ist halt am schönsten beim Radfahren, wenn das Wetter gut ist.
Ah, okay. Aber wie machst du das dann bei Events? Also ich sage jetzt mal Ötztaler Radmarathon, da musst du dich ja im Winter bewerben, da ist ja im Februar, März meist dann die Startplatzvergabe und dann da kann man ja nicht sagen, oh, da gucke ich mal eine Woche vorher, ob ich noch einen Platz kriege.
Ja, gut, also ich suche mir meistens nicht die größten Radmarathons raus. Also, okay, ich meine, Kalendergiro oder Dolomiti sind schon relativ groß, aber es gibt inzwischen bei vielen Veranstaltungen auch so eine Tauschbörse am Ende, wo man dann irgendwie noch was ergattern kann, dann zahlt man 5 Euro mehr. Ja, ich weiß, manche würden das jetzt nicht machen, aber mir ist da irgendwie dann doch, ich sag mal, der Spaß dabei wichtiger. Und ja, klar, so Ötztaler Marathon, da muss man sich schon sehr früh anmelden. Ja, für sowas ist das natürlich jetzt nicht die beste Herangehensweise.
Lass uns vielleicht mal so über deine ich nenne es mal Trainingsphilosophie oder über deine Trainingsherangehensweise sprechen. Also sagen wir mal, du hast jetzt den Giro Dolomiti, hast du schon gesagt, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, du hast da, dadurch, dass du letztes Jahr da weit vorne gefinisht hast, jetzt auch die Berechtigung in diesem Jahr im vorderen Startblock zu starten und würdest da gerne dann nochmal ein bisschen besser abschneiden. Wie würdest du jetzt so dein Training, wir haben jetzt Ende Januar hin zum, das ist glaube ich im Juni immer, ne? Ende Juni?
Sports for the Lomiti Race, ich weiß tatsächlich das Datum jetzt gar nicht auswendig.
Ja.
Aber ja, das müsste Juni, Juli rum sein.
Also sagen wir mal noch knappe 5 Monate. Hast du da so eine Art Trainingskonzept, dass du irgendwie sagst, okay, jetzt mache ich irgendwie viel Indoor und viel Grundlage und dann, wenn es im Frühjahr draußen wärmer wird, auch die Berge dann langsam wieder angenehmer zu fahren sind, dass du dann auch mehr in den Bergen trainierst? Oder wie ist da so deine Herangehensweise?
Also im Winter fahre ich relativ viel auf der Rolle, aber auch tatsächlich Ausdauereinheiten auf der Rolle. Und wenn es dann jetzt wieder so Richtung Outdoor-Saison geht, mache ich es meistens so, dass ich unter der Woche kürzere Einheiten mache, viele Intervalle und am Wochenende meistens sehr lange Touren, oder, ja, ich sag mal 5 bis 7 Stunden Radzeit und genau sonntags manchmal auch nochmal Intervalle. Genau, aber ich gucke, dass ich vor allem, wenn es dann halt wieder draußen ist, auch, ich sag mal, Outdoor diese langen Einheiten mache. Und das heißt also, ich sag's immer so, wenn man halt im Training oder auch bei seinen Gruppenausfahrten halt 5, 6 Stunden auf dem Fahrrad ist, dann schafft man das auch bei so einem Event. Also dann braucht man da keine Angst haben. Ja.
Bist du dann so der Typ, die dann auch im Sommer jetzt nicht irgendwie nur eine Feierabendrunde fährt, sondern sagt, okay, ich gehe jetzt zu dem Anstieg, da fahre ich jetzt hin, 20, 30 Minuten und dann fahre ich da meine 5 oder 6 oder 7 Wiederholungen und dann fahre ich nach Hause? Oder bist du da gar nicht so minutiös?
Eher selten. Wenn ich jetzt ganz wenig Zeit habe, dann mache ich das schon. Ich habe aber das Glück, irgendwie 5 Minuten von einem Anstieg entfernt zu wohnen. Das heißt, da kann ich dann auch irgendwie an dem Anstieg, wenn ich jetzt nur Intervalle mache, das dort machen. Aber in der Regel mache ich es eher so, ich wohne am Rand vom Schwarzwald, dann plane ich mir eine Runde durch den Schwarzwald, nehme da 4 Anstiege mit oder so oder 5 und mache halt da irgendwie ein Programm. Das funktioniert für mich eigentlich ganz gut.
Mhm. Aber das heißt, du machst dann schon auch gezielt Intervalle. Also du fährst dann nicht einfach nur Höhenmeter, sondern du guckst dann schon, dass du die Höhenmeter oder die Anstiege mit einer bestimmten Wattzahl, mit einer bestimmten Trittfrequenz, mit einem bestimmten Puls hochfährst.
Ja, genau. Also das gucke ich dann schon. Es gibt natürlich auch Touren, wo ich einfach nur Spaß mit irgendwie Freunden draußen rumfahre. Aber ja, wenn ich alleine fahre oder ja in kleinen Gruppen, dann machen wir da schon meistens irgendwie ein Programm am Berg.
Mhm. Und wie würdest du deine Einheiten, wie verändern die sich so, je näher dann so diese Radmarathon-Saison oder vielleicht auch dieses Ziel kommt? Also versuchst du dann schon Woche für Woche, dass die Tour länger wird? Oder versuchst du irgendwie intensiver zu fahren? Wie baust du das so über die Wochen auf?
Dadurch, dass ich relativ viele Kilometer für einen Arbeitnehmer fahre, ändert sich jetzt übers Jahr hinweg nicht so arg viel. Außer, ja klar, wenn ich jetzt näher an so einen Saisonhöhepunkt komme oder so einen Marathon, wo ich mich jetzt akribisch drauf vorbereite, dann verbinde ich schon halt eben Intensität und Umfang miteinander. Aber ja, sonst trainiere ich eigentlich relativ ähnlich übers Jahr hinweg. Immer dasselbe.
Woran merkst du dann so, wenn dir das Training vielleicht auch mal zu viel wird? Also es gibt ja so die, haben Sie ja eingangs schon gesagt, die sportwissenschaftliche Theorie sagt ja immer, dass man so alle 4 Wochen eine Ruhewoche machen soll. Machst du das irgendwie auch oder planst du das auch so ein bisschen, je nachdem, wie der Alltag reinkommt, wenn jetzt eine Dienstreise ansteht oder irgendwie, du weißt, an dem Wochenende ist Familienfeier, da komme ich nicht groß aufs Rad, dass man das dann eher so, okay, dann ist das eben mal eine kleine Ruhephase und unabhängig davon, ob jetzt 4 Wochen vergangen sind oder nicht?
Ja, also ich mache es inzwischen meistens so, also ganz grob mache ich auch immer ein paar Wochen halt sehr intensiv und dann eine Woche ein bisschen lockerer. Aber abhängig vom Arbeitsstress auch, also nicht nur, wenn es dann eine irgendwie eine Dienstreise ist, sondern auch wenn ich mich einfach jetzt komplett platt fühle, brauche ich, dass ich halt rechtzeitig auch ein bisschen rausnehme, was die Intensität angeht und dann auch den Kopf ausschalte und dieses, also so ein Trainingsplan einfach auch mal ignoriere. Manchmal braucht man das einfach. Ja, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
Also eigentlich schon gar nicht nur so körperliche Müdigkeit, sondern auch, du guckst auch wirklich so geistige Erschöpfung, weil man gerade einfach eine stressige Phase hat auf Arbeit, dass du dann sagst, da haue ich jetzt nicht noch mit ganz großen Trainingseinheiten nochmal obendrauf.
Ja, genau. Und was ich inzwischen auch ziemlich beachte, ist, wenn jetzt irgendwie im Umfeld sehr viel Krankheiten um mich herum kursieren und ich sicher bin, dass ich damit in Kontakt komme, dann nehme ich auch vorzeitig inzwischen ein bisschen Intensität raus, ein bisschen Umfang raus. Ja, und das hat mir zumindest geholfen, dass ich deutlich weniger oft krank bin. Und dadurch hatte ich das Gefühl, habe ich die größten Erfolge im Training, weil, naja, ich einfach über längeren Zeitraum hinweg konstant trainieren kann.
Ja, also gar nicht so die ganz krassen Trainingswochen hier und da mal raushauen, sondern wirklich so diese Konstanz einfach reinzukriegen. Also ich habe das tatsächlich auch über all die Jahre gemerkt, ob es jetzt Radmarathons waren oder andere Events, auf die ich mich vorbereitet habe. Der Schlüssel ist eigentlich immer, dass du gesund bleibst und verletzungsfrei. Weil das ist schon mal so die halbe Miete, dass du gut in Form bist. Der Rest ist dann wirklich nur noch so i-Tüpfelchen.
Ja, genau. Und das habe ich eben auch für mich rausgefunden. Also gerade was so Krankheiten, also irgendwie ein Schnupfen oder eine Erkältung, was man halt super schnell sich mal einfängt, wenn man eben unter Leuten ist. Wenn man das halt in ich sag mal 90% der Fälle vermeiden kann, dann hat man einfach schon mal eine viel bessere Grundfitness.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich dann auch für die Leute schwer, die Kinder haben. Wenn die Kids dann bei meinem Kollegen Moritz, der hatte das schon das ein oder andere Mal, dass er dann irgendwie auch schon gut in Form war und Radmarathon war nicht mehr weit und dann ja, hatte er zwei hustende Kinder zu Hause und wusste schon, oh je, jetzt, das könnte es jetzt gewesen sein mit der Topform. Nutzt du auch neben dem Radsport auch andere Trainingsformen? Also gehst du auch mal laufen, machst du Krafttraining, machst du Yoga, irgendwas? Oder setzt du gerade auch in der Vorbereitung auf einen Radmarathon komplett aufs Radfahren?
Also ich mache schon größtenteils eigentlich nur Radsport. Was ich viel mache, ist, oder ich sag mal, dehnen. Ich gehe zum Physiotherapeuten. Ja, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Läufer. Also spazieren gehe ich schon, auch irgendwie längere Spaziergänge oder kleine Wanderungen, aber ich bin jetzt nicht speziell irgendwie dreimal die Woche noch laufen. Das mache ich nicht.
Meinst du, dass so das Dehnen und diese Arbeit mit dem Physio, dass das so für Radmarathons insofern besonders wichtig ist, weil man halt einfach, also es ist ja nicht nur der Radmarathon, der sehr lang ist, sondern auch das Training dafür ist ja relativ umfangreich, weil man ja eben irgendwo diese Trainingsstunden irgendwo hernehmen muss. Glaubst du, dass es für einen Radmarathon besonders wichtig ist, dass man da auch das nicht vernachlässigt?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Aber gerade für Leute, die jetzt irgendwie einen Bürojob haben und den ganzen Tag sitzen und dann zusätzlich halt nur Radsport machen, sollte man schon ein bisschen Ausgleich in die Richtung betätigen.
Ja, das denke ich mir tatsächlich auch immer, weil bei mir ist so, entweder sitze ich auf dem Fahrrad oder am Schreibtisch. Deswegen habe ich jetzt auch vor 2 Jahren angefangen, ein bisschen regelmäßiger wieder Krafttraining zu machen. Habe auch das Gefühl, dass es mir tatsächlich ja, bei den langen Touren auch was bringt, dass der Rücken, der Nacken, die Beine, das alles ein bisschen besser wegstecken. Würdest du sagen, du hast in der Vergangenheit so im Training auch mal Fehler gemacht, was so den Radmarathon angeht? Oder hast du bei Freunden, Vereinskollegen Fehler beobachtet? Oder ja, was sind so die größten Fehler, die man so machen kann? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so, ob das Anekdoten von dir selber sind, aber ja, was glaubst du, sind so die größten Fettnäpfchen, die man da latschen kann?
Gut, also ich glaube, das erste Fettnäpfchen oder der erste Fehler, den man machen kann, ist zu wenig zu essen. Also in der Vorbereitung, aber auch beim Radmarathon. Genau, und dann habe ich für mich festgestellt, weniger verkopft in das Ganze reinzugehen, funktioniert viel besser. Also ich mache das inzwischen mehr auch als harte Trainingseinheit, so ein Radmarathon, und genieße für mich den Urlaub drumherum, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, ich muss jetzt irgendwie eine Woche mich ausruhen, damit ich da wirklich die Top-Top-Form habe. Und für mich ist das der richtige Weg, weil ich habe das Gefühl, ich kann das ganze Event darum halt viel mehr genießen. Und trainingstechnisch, ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade am Anfang, wo ich angefangen habe, glaube ich, viel zu viel auch auf andere gehört, anstatt irgendwie selber rauszufinden, was funktioniert für mich, was macht mir Spaß, was sind meine Stärken. Genau, und natürlich das Thema, wann fange ich nach einer Krankheit an zu trainieren. Inzwischen mache ich viel, viel länger Pause und steige viel lockerer danach ein. Und das, glaube ich, ist auch the way to go, wenn man das einfach zum Spaß betreibt.
Das heißt, du arbeitest auch nicht mit einem Trainer zusammen, der dir jetzt irgendwie Trainingseinheiten schreibt, sondern du machst es wirklich self-coached, wenn man so will.
Ich habe schon einen Trainer, auch für diese ganze E-Cycling-Geschichte. Aber der achtet da auch sehr drauf. Also wir sind uns da schon sehr einig, in welche Richtung das gehen kann.
Ich fand so einen Aspekt spannend, den du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, beim Ultracycling auch der Fall. Wenn man jetzt mehrere Straßenrennen im Jahr fährt, ist es, glaube ich, nicht ganz so krass. Aber man hat ja oft so beim Radmarathon oder bei diesen ganz langen Dingern so ein, maximal vielleicht zwei Events im Jahr, wo man wirklich abliefern möchte. Und weil du gerade sagtest, so sich da nicht so viel Stress machen und das Ganze eher so wie eine Trainingseinheit und wie einen Urlaub betrachten, finde ich ganz spannend, weil es ist ja wirklich so, wenn an dem Tag X dann irgendwie irgendwas nicht zusammenläuft. Wir haben schon vorhin über das Wetter gesprochen. Ich will jetzt beim Radmarathon vielleicht meine Bestzeit um 30 Minuten unterbieten und letztes Mal war aber Sonnenschein, auf einmal regnet's und ich bin eine halbe Stunde langsamer, dann habe ich ja vielleicht trotzdem die bessere Leistung erbracht. Konnte aber eigentlich gar nichts dafür. Das finde ich total, ist eigentlich ein total guter Tipp, dass man da so ein bisschen es irgendwie schafft, die Entspannung reinzubringen und sich nicht so sehr von diesem einen Tag das ganze Jahr irgendwie kaputt machen zu lassen.
Ja, das fängt ja auch schon damit an. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr wirklich jeden Tag seinen Trainingsplan abspult und sich da komplett verkopft und man wird eine Woche vor diesem Event krank. Also dann hat man ja vielleicht sein Ziel, was man leistungstechnisch erreichen möchte, trotzdem erreicht. Nur kann man halt an diesem Event nicht zeigen. Und ja, das ist halt für andere nicht sichtbar, aber man darf sich halt, glaube ich, selber nicht deshalb dann irgendwie schlechter fühlen. Also man kann manche Dinge nicht immer beeinflussen.
Bring mich eigentlich schon zur letzten Frage in Sachen Radmarathon. Hast du manchmal Motivationsprobleme, so gerade im Training? Ich höre jetzt eher so raus, dass du sagst, ja gut, wenn ich halt mal weniger Bock habe auf die lange Einheit, dann lasse ich sie halt und mache halt nächste Woche weiter. Gehe ich da richtig in der Annahme, dass du da relativ entspannt bist?
Ja und nein. Also okay. Ich habe auf jeden Fall Tage, wo ich überhaupt keine Lust aufs Training habe. Mhm. Also, aber die halten sich wirklich in Grenzen. Das sind jetzt echt wenige, wo ich da wirklich sagen kann, ich habe gar keine Lust, ich fasse das Rad heute nicht mehr an. Mhm. Aber wenn man jetzt nur so, ich weiß nicht, einfach schlecht aufgestanden ist, schlecht geschlafen, ich weiß nicht, schlechter Arbeitstag oder was auch immer, dann hilft es schon auch, finde ich, mit anderen einfach zu fahren oder zu trainieren. Mhm. Und vielleicht auch einfach mal zu sagen, okay, dann mache ich jetzt nicht die Einheit, die auf dem Trainingsplan steht, aber ich gehe halt einfach so eine Runde zum Spaß fahren mit anderen Leuten. Mhm. Ja, also da trainiert man ja auch. Das ist ja nicht, dass man da keinen Sport macht.
Also du versuchst dann, oder du ja versuchst schon dann irgendwie sportlich trotzdem aktiv zu sein, weil letztlich, ich sag jetzt mal, 2 Stunden ein bisschen Fahrrad fahren ist ja immer noch besser, als jetzt irgendwie ein paar Tage gar nichts machen, nur weil man gerade keinen Bock hat. Ist das so ein bisschen deine Philosophie, dass man dann irgendwie in diesem Flow trotzdem drin bleibt, aber sich so ein bisschen diesen Druck und diese Erwartungshaltung, die man manchmal vielleicht auch an sich selber hat, oh, ich muss jetzt aber heute noch hier meine Intervalle machen, das versuchst du dann so ein bisschen runterzufahren?
Ja, genau. Also im Prinzip versuche ich halt, wenn ich mal keine Lust habe, das zu kompensieren mit irgendwie einer sozialen Interaktion. Also mein Umfeld ist halt sehr aktiv, viele von Art, das ist vielleicht ein Vorteil.
Ja, das stimmt.
Das kann sein, dass ich dann stattdessen, statt meinen Intervallen, irgendwie eine super lockere Runde fahre. Das kann sein, dass ich stattdessen eine Runde wandern gehe mit Freunden. Mhm. Das kann aber auch sein, dass ich eine Runde zum Radtriff gehe und es völlig übertreibe. Also eigentlich gar nicht das machen, was auf dem Trainingsplan steht. Aber ja, irgendwas machen ist immer besser, als auf der Couch rumliegen. Also,
das heißt, es kann vorkommen, du hast eigentlich gar keinen Bock zum Radfahren und kommst dann völlig zerstört wieder, weil 80 Kilometer geballert wurde.
Ja, zum Beispiel.
Okay, sehr gut.
Aber das ist halt das, der Kopf spielt halt mit. Und ja, ich denke, das kann man sich auch mal gönnen, da einfach nur zum Spaß unterwegs zu sein.
Mhm. Ja, Spaß soll es ja letztlich, ist ja letztlich das Wichtigste. Die Saison-Highlights sind ja letztlich nur so das i-Tüpfelchen. Eigentlich ist ja der Weg dahin. Also man trainiert ja in der Regel viel mehr, als man dann wirklich Wettkämpfe fährt. Erst recht, wenn man kein Profi ist. Und ja, hast du gut gesagt. Emilia, dann vielen Dank für die Einblicke zum Thema Radmarathon. Und ja, dann gehen wir mal als nächstes, würde ich sagen, das Thema Rundstrecke und Straßenrennen an.
Da kommt die Werbekarawane.
Wenn ihr euer Rennradtraining in 2026 strukturierter angehen wollt, dann schaut euch unbedingt mal Join an. Das ist der Partner unserer heutigen Folge.
Join ist im Grunde ein persönlicher Coach in der Hosentasche. Das ist eine App und die erstellt euch Trainingspläne. Die passen sich adaptiv an euren Alltag, an eure Formkurve und sogar das Wetter an. Egal, ob ihr weniger als 5 Stunden pro Woche trainiert oder 25.
Dazu tragt ihr in der App einfach euer Saisonziel ein und gebt an welchen Wochentagen ihr wie viele Stunden Zeit für das Training habt. Join berücksichtigt diese Angaben dann bei der Erstellung eures individuellen Plans.
Und wenn sich eure Verfügbarkeit spontan ändert, dann könnt ihr das mit wenigen Klicks der App mitteilen und erhaltet dann sofort einen angepassten Trainingsplan, damit euer Formaufbau weiter auf Kurs bleibt.
Ich habe zum Beispiel kürzlich einen Workout absolviert, hatte aber keinen so guten Tag und habe deshalb die gefühlte Anstrengung in der App dann etwas höher bewertet als ursprünglich vorgesehen. Daraufhin hat Join meine nächsten Tage ein bisschen weniger intensiv umgeplant.
Join könnt ihr zudem mit anderen Apps wie zum Beispiel Strava, Swift oder Ruvi verbinden. Dann werden die Workouts automatisch synchronisiert und ihr könnt die Einheit super leicht dann auf der Rolle fahren.
Wenn ihr Join mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr die ersten 30 Tage kostenlos trainieren und müsst dabei auch keine Zahlungsdaten hinterlegen. Geht dazu auf join.cc/faszinationrennrad und Join schreibt sich J-O-I-N. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und wir wünschen euch viel Spaß beim Training und jetzt zurück zur Podcast-Folge.
Das war die Werbekarawane. Ja, und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil unserer Folge. Wie bereitet sich die Roadbike-Crew eigentlich auf die Saison 2026 vor? Und dazu begrüße ich unseren Foto- und Testfahrer Jakob Heni. Grüß dich.
Hallo, schönen Abend.
Jakob, du bist ja so, ich würde sagen, bei uns aus unserem Kosmos so der Racer. Wer unser Roadbike-Magazin regelmäßig liest, der sieht dich immer ganz oft in aerodynamischer Position im Unterlenker um die Kurve prügeln. Das machst du aber tatsächlich nicht nur auf Fotos, sondern das machst du auch in echt. Ne? Du fährst für ein Lizenzteam, soweit ich es weiß.
Genau, das Team heißt die Racing Students. Wir fahren quasi im süddeutschen Raum so alles, was jetzt im Umkreis, ich sag mal, von 2-2,5 Stunden rund um Stuttgart ist, fahren wir eigentlich die Rennen. Das sind hauptsächlich Kriterien und kürzere Rundstreckenrennen, Straßenrennen und teilweise auch Bundesliga-Rennen, aber auch eher lokal begrenzt hier im süddeutschen Raum. Mhm.
Das heißt, das sind eigentlich, bei Emilia hatten wir es jetzt auch schon von den Radmarathons, die natürlich von sehr langen, sehr gleichmäßigen Belastungen leben. Bei dir ist es eher dieses kurze, wiederholte, immer wieder antreten, immer wieder in den roten Bereich gehen. Sind das so die Kernanforderungen, würdest du sagen, beim Straßenrennen, die man dann eben auch gezielt trainieren muss?
Ja, das, also meiner Meinung nach hängt es so ein bisschen davon ab, was man einfach so, wie man selbst ausgestattet ist, also von Natur aus, was einem liegt und was einem weniger liegt. Ich zum Beispiel, ich bin Fahrer, mir liegt einfach alles, was so, ich sag mal, bis 3 oder 5 Minuten ist, so Belastungen liegen mir extrem gut. Und das trainiere ich gar nicht so gezielt, weil ich das einfach von Natur aus sehr gut kann. Das sind mehr die die bisschen längere Sachen, die ich trainiere, um dann eben, wenn ich halt mal so eine 3-Minuten-Belastung hinter mir habe, dass ich dann nicht irgendwie komplett vom Rad falle, sondern dann auch noch ein bisschen weiter treten kann.
Ja. Ja, die Rennen sind zwar kurz, aber dann doch länger als 3 Minuten in der Regel.
Ja, genau. Das hat sich tatsächlich auch in den letzten Jahren so ein bisschen geändert. So die Professionalisierung, die man im Profisport sieht, die hat auch bei uns Einkehr gehalten im Amateursport. Mhm. Und die Rennen sind im Schnitt einfach viel, viel schneller geworden. Früher war es schon so, dass es sehr schnelle Phasen gab im Rennen, die eben auch mal irgendwie 5 Minuten gingen, aber danach eigentlich alle nochmal durchgeschnauft haben und dann ging es wieder von vorne los. Und das gibt's immer weniger. Also Rennen auch bei uns sind viel mehr zu einem Ausscheidungsfahren geworden. Also das geht schnell los und geht dann auch schnell weiter und
wird nicht mehr langsamer.
Genau, da gibt's wenig langsame Phasen im Rennen und ist nicht so wie früher, dass ein Rennen nach vorne entschieden wurde. Also irgendjemand fährt weg und kommt dann an, sondern eigentlich geht es darum, wer am längsten dabei bleiben kann. Mhm. Und eher so rum, dass das Rennen einfach so entschieden wird, wer rausfällt, ist raus. Und wer am Ende noch dabei ist, der fährt um den Sieg mit.
Mhm. Das heißt, man muss dann auch ein guter Sprinter sein, oder? Höre ich da jetzt raus?
Bei den Rennen, die wir so fahren, ja, auf jeden Fall. Das sind tendenziell schon eher flachere Geschichten. Klar, es gibt auch immer mal wieder irgendwie so ein Straßenrennen-Klassiker dabei, wie jetzt hier Schöneich. Das ist eigentlich bei uns vor der Haustür. Was jetzt auch eigentlich bei uns oft so die Saison einläutet. Das ist dann schon auch ein bisschen bergigeres Rennen. Und auch länger, also eigentlich länger als mir oder uns als Team jetzt so wirklich gut liegt. Da geht es dann mehr darum, sich zu verstecken und ja, hoffen, am Ende noch dabei zu sein.
Ja. Du hast gerade schon so diese Professionalisierung angesprochen. Wie professionell planst du denn so deine Saison? Also hast du, wir haben ja jetzt Ende Januar, wenn die Folge rauskommt, die Rennsaison ist ja dann wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg. Das geht ja meistens Ende März, Anfang April dann schon richtig los. Genau. Hast du schon so einen genauen Fahrplan, dass du weißt, boah, das wird für die nächsten Monate mein Rennkalender sein und das werden dann auch die Trainingsphasen sein?
Ja, also wir haben den Saisonstart normalerweise Mitte März. Da gibt es so ein paar Rennen in Frankreich, wo wir gerne dabei sind. Das ist ein schöner Start, das sind große Rennen mit vielen Fahrern, nicht allzu bergig, gut zum Reinkommen und entsprechend passen wir unser Training daraufhin an. Wir haben jetzt bei uns im Team ein Trainingslager geplant. Das ist ab Mitte Februar. Und dann kommen wir dann quasi an diesem ersten Märzwochenende zurück und haben dann noch eine Woche zum Regenerieren und eine Woche, um wieder so ein bisschen ins Training einzusteigen. Und dann fangen auch die ersten Rennen an.
Wo geht's hin im Trainingslager? Mallorca?
Nee, wir gehen nach Girona.
Girona.
Ja, wir sind eigentlich jedes Jahr woanders. Tatsächlich waren wir da jetzt schon mal vor 2 Jahren. Da hat es uns gut gefallen, aber wir waren auch schon in der Toskana. Mallorca gab es auch schon vor ein paar Jahren. Aber auch noch weiter in Spanien, so Tarragona, die Gegend, sind wir auch schon gewesen.
Das heißt, ich unterstelle dir jetzt mal, dass du dann jetzt auch gerade schon sehr tief im Training drin bist und dich auch schon selber wahrscheinlich gut auf die Saison vorbereitest, wenn es gar nicht mehr so lange hin ist, weil wenn man dann so über den Sommer oder übers Frühjahr und den Sommer diesen Rennkalender hat und dann fast jedes Wochenende auf Rad drin ist, dann bleibt ja gar nicht mehr so viel Zeit, wirklich zu trainieren. Also das Training findet ja dann wahrscheinlich viel im Dezember, Januar, Februar statt.
Ja, genau. Vor allem die größeren Umfänge sind schon ja jetzt in der Zeit und auch bis zum Trainingslager wird man das optimalerweise schon so machen, dass man jetzt die Umfänge hier unterbringt. Auch jetzt gerade rund um Weihnachten, Silvester haben die meisten einigermaßen Zeit. Urlaub womöglich oder vorlesungsfrei oder was auch immer. Und das passt auch ganz gut rein, jetzt die Umfänge zu machen. Ich selber habe jetzt ein bisschen weniger gemacht, als ich gern gemacht hätte. Hängt jetzt einfach auch damit zusammen, dass ich seit knapp einem Jahr auch ein Kind habe und da ist einfach weniger Zeit und die Familie rückt dann ein bisschen mehr in den Vordergrund. Aber ich probiere das trotzdem irgendwie unterzubringen, Jetzt war es auch hier bei uns recht kalt die letzten Tage. Da war ich dann viel auf dem Mountainbike im Wald unterwegs, weil es einfach nicht so kalt wird wie auf der Straße. Und natürlich auch sehr viel Spaß macht. Aber so die großen Umfänge, die ich gerne in der Zeit gemacht hätte oder auch die letzten Jahre gemacht habe, habe ich bisher noch nicht so unterbringen können.
Machst du dann im Winter auch schon intensivere Sachen? Also gehst du dann auch auf die Rolle und fährst da schon Intervalle oder machst du das dann wirklich erst im Februar, wenn die Rennsaison so wirklich kurz vor der Tür steht?
Also Rolle fahre ich gar nicht. Das macht mir keinen Spaß. Und das ist schon einfach das Wichtigste am Radfahren. Das soll Spaß machen. Wir verdienen damit alle kein Geld. Wir machen das zum Spaß. Und dem einen oder anderen macht es Spaß, auf der Rolle zu fahren. Ich gehöre da absolut nicht dazu. Ich gehe lieber selbst im Regen irgendwie eine Stunde raus. Das macht mir dann mehr Spaß, als mich irgendwie auf der Rolle zu quälen. Intensitäten fängt dann ja so ab Februar schon eigentlich an, dass man es langsam einbaut. Bei mir ist es jetzt dieses Jahr auch so, dass ich jetzt schon ein bisschen intensiver fahre, als ich es sonst gemacht habe, weil ich einfach nicht so die Umfänge machen kann und dass ich trotzdem irgendwie das Gefühl habe, da ordentlich trainiert zu haben, mache ich schon auch ein paar mehr Intensitäten, als ich das sonst gemacht habe.
Okay. Also du warst früher eigentlich eher so der klassische Lang- und Lockerfahren im Winter zumindest.
Ja,
jetzt durch die familiären Umstände ersetzt du so ein bisschen Wochenstunden durch ein bisschen früher gesetzte Intensität.
Genau, das versuche ich so zu machen. Das hat letztes Jahr einigermaßen gut funktioniert. Ich hoffe, dass es noch eine Weile so anhält. Also ich habe letztes Jahr sicherlich auch davon profitiert, dass ich in den Jahren davor schon viele Kilometer gefahren bin. Und da kann man dann auch irgendwie so ein bisschen auf diesen Lebenskilometer aufbauen. Das muss ich jetzt einfach schauen, wie gut es in Zukunft noch funktionieren wird. Aber aktuell bin ich da ganz guter Dinge, dass so zumindest alles, was so bis 2 Stunden Renndauer ist, dass es noch ganz gut funktionieren sollte.
Hast du irgendwie so Indikatoren oder planst du das irgendwie ein, dass du Ruhephasen hast oder wie erkennst du, dass es vielleicht auch mal zu viel ist oder dass es in den letzten Wochen vielleicht sehr viel war und jetzt muss man mal eine Pause machen? Hast du da irgendwie so eine Regel für dich oder machst du das rein nach Körpergefühl?
Ich mache das sehr viel nach Körpergefühl. Also ich weiß natürlich schon, ich gucke mir an, was ich trainiert habe. Da gibt es ja schöne Tools auf Strava zum Beispiel oder ich nutze das Garmin-Universum. Gibt es natürlich auch noch schöne andere Firmen, aber bei Garmin gucke ich da auch ab und zu mal rein und sehe, was ich gemacht habe. Gucke mir auch die Empfehlungen an und wenn sich das einigermaßen mit meinem eigenen Körpergefühl deckt, dann beachte ich das auch. Aber das eigene Körpergefühl ist schon das Wichtigste.
Also gar nicht so dieses starre 3 Wochen Belastung, 1 Woche Ruhe, sondern wenn es dir nach 3 Wochen Belastung gut geht, dann machst du vielleicht auch noch eine 4. Woche Belastung.
Also das habe ich schon im Hinterkopf auch, diese 3 Wochen Steigerung und dann ein bisschen ruhiger, aber meistens bekomme ich das nicht so konsequent hin, die 3 Wochen zu steigern und dann gibt es vielleicht zwischendurch schon mal eine ruhigere Woche. Also da muss ich schon einfach an den Alltag angepasst das auch umsetzen. Aber es gibt auch mal Ruhewochen, die ich dann geplant auch mal entspannter mache.
Hast du andere Sportarten, die du als Alternativen nutzt? Also gehst du laufen, machst du Krafttraining oder bist du 100% Radfahrer?
Ich mache schon das meiste auf dem Rad. Krafttraining habe ich auch in den letzten Jahren unregelmäßig gemacht. Also ich sag mal, so einmal die Woche habe ich eigentlich schon gemacht. Ich habe gemerkt, 2-mal die Woche tut mir besser. Da geht's eher vorwärts im Kraftraum, aber das muss natürlich auch irgendwie unterbringen. Seit letztem Jahr mache ich das gar nicht mehr. Da bin ich auf dem Rad unterwegs. Ich mache zu Hause ein bisschen Stabi. Eigentlich jeden Abend nehme ich mir 10 Minuten und mache da ein paar Liegestützen oder Planks oder was einem so einfällt. Das finde ich schon wichtig, auch einfach die Stabilität im Körper zu haben. Was im Kraftraum da immer sehr gut funktioniert hat, waren klassisch Kniebeugen. Ich finde das nicht nur für die Beinmuskulatur, sondern einfach für die ganze Rumpfstabilität funktioniert es extrem gut. Und ich hatte schon den Eindruck, dass ich besser in die Saison reinkomme, wenn ich konsequent die Kniebeugen gemacht habe.
Ich habe auch früher, als ich noch Rennen gefahren bin und studiert habe, auch im Winter immer Krafttraining gemacht. Habe es dann irgendwie 6-7 Jahre gar nicht gemacht. Habe vor 2 Jahren wieder angefangen und war erstmal erschrocken, wie weit ich von meinem, also damals war so, ja, Kniebeuge mit Langhantel 100 Kilo, kein Thema. Und dann habe ich so gedacht, fängst du mal mit 50 an und dann,
Scheiße. Ja, das geht sehr schnell. Ich finde auch, wenn man es den ganzen Sommer über nicht macht, dann ist da ganz viel. Also es kommt dann auch sehr schnell wieder, aber da geht viel verloren.
Ja. Läufst du?
Nee. Nee. Oder? Das macht nicht. Mir auch keinen Spaß.
Ja, okay.
Also da bin ich auch zu wenig drin. Ich finde, Laufen macht Spaß, wenn man es mal irgendwie 2-3 Wochen gemacht hat und da ein bisschen so einen Flow drin hat. Und so weit komme ich da einfach nicht, dass ich das Gefühl habe, jetzt läuft's.
Im wahrsten Sinne.
Ja, genau.
Ich finde beim Laufen halt irgendwie ziemlich cool. Also wenn man es regelmäßig macht, du hast halt eine sehr gute Alternative, gerade wenn man auch vielleicht beruflich viel so unterwegs ist, auf Dienstreisen ist. So die Laufschuhe, das Sportshirt, das passt immer irgendwie noch in den Koffer. Das Fahrrad, die Standpumpe, der Helm, die Verpflegung, das wird dann meistens schon ein Paket für sich. Deshalb bin ich da tatsächlich auch großer Fan vom Laufen mittlerweile wieder geworden, muss ich sagen.
Ja, ich habe das so in den Nachwuchsklassen früher haben wir das schon auch sehr viel gemacht, auch zusammen dann mit den anderen Leuten aus dem Verein. Gab es eigentlich 2-mal die Woche festen Lauftreff. Aber das gibt's heute alles nicht mehr.
Wie machst du das so über die Saison hinweg? Das ist ja, wenn man jetzt Mitte März anfängt und die Rennsaison geht ja manchmal wirklich bis in den Oktober rein. Das ist ja schon eine sehr, sehr lange Phase. Nimmst du dir da auch bewusst mal Pausen, dass du irgendwie sagst, okay, es gibt jetzt zwar hier irgendwie noch das und das Rennen, aber jetzt ist halt auch mal gut, ich mache jetzt mal, weiß ich nicht, Ende Mai eine Woche wirklich gar nichts oder trainierst du eigentlich das ganze Jahr komplett durch?
Ja, ich habe so über die Jahre gemerkt, dass es durchaus Sinn macht, da mindestens einmal irgendwie rauszunehmen zwischendurch. Ich habe selten eine Woche gar nichts gemacht, sondern bin einfach mal eine Woche wirklich sehr ruhig gefahren, vielleicht auch mal 1-2 Wochen kein Rennen und dann wieder so ein bisschen Neuaufbau zu machen. Das ist, wie du sagst, ist jetzt die Saison schon einfach sehr lange und man hat dann einerseits mental, aber schon auch körperlich dann irgendwann mal so ein Durchhänger, wo es nicht läuft. Und spätestens dann ist eigentlich schon zu spät, aber spätestens dann sollte man schon sich auch die Ruhe mal gönnen. Es wird nicht besser, wenn man es nicht macht.
Ja. Woran hast du das dann gemerkt, dass das irgendwie nicht gut war? Also haben dann einfach deine Ergebnisse und hat deine Performance dann in der zweiten Jahreshälfte einfach gelitten oder woran hast du das gemerkt?
Ja, schon so, ja. Also ist auch schon, finde ich, eine mentale Sache oft, dass man einfach nicht mehr so motiviert ist oder denkt, irgendwie habe ich doch jetzt die letzten Wochen gar nicht so schlecht trainiert, aber es kommt irgendwie nichts bei rum. Ich glaube, das ist so zweierlei, dass da auch der Kopf dann irgendwann mal nicht mehr will und der Körper dann so ein bisschen hinterherkommt.
Ich glaube, im Profi-Radsport wird gerne auch der Begriff der Septemberitis benutzt.
Ja. Ist dann, ja. Ja, nee, also seitdem ich das, also ich mache meistens so im Juni oder im Juli. Also im Juni ist eigentlich schon der Rennkalender noch sehr voll, aber quasi dann direkt danach, wenn es so ein bisschen weniger Radrennen sind, dass man da so ein bisschen rausnimmt. Und dann hat man auch diese berühmte Septemberitis eher nicht. Also ich fahre dann gerne auch die letzten Rennen noch mit, weil ich dann einfach wieder Spaß dran habe. Und es normalerweise auch dann gegen Ende nochmal recht gut läuft.
Hast du dich mal so in anderen Disziplinen, in Anführungszeichen, ausprobiert? Also bist du mal Radmarathon gefahren oder Bikepacken gegangen oder schon mal über Ultracycling nachgedacht oder ist das so gar nicht deine Welt?
Also Bikepacken, da habe ich sehr großen Spaß dran. Das habe ich jetzt vor unserem Nachwuchs, haben wir das auch zusammen sehr viel gemacht, Lara und ich. Ich habe es auch alleine gemacht oder mit Freunden. Also das macht mir definitiv großen Spaß. Ich habe 2-mal Mountainbike-Marathon schon mitgemacht. Das war jetzt weniger meins.
zu lang.
Ist zu lang, ja. Das kommt irgendwie nicht so richtig mir als Fahrer entgegen. Es hat Spaß gemacht, weil wir das irgendwie so als ganzes Team gemacht haben. Aber jetzt irgendwie so von mir aus, von selber, würde ich das jetzt nicht unbedingt nochmal machen.
Kommt mit dem Alter wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Gibt es sonst noch irgendwie so typische Trainingsfehler, die du in der Vergangenheit gemacht hast, wo du heute zurückblickst und denkst, oh Mann, wie konnte ich nur so doof sein? Fällt dir da irgendwas ein?
Einiges, okay. Also ganz klar, das ist aber heute, geht wahrscheinlich allen so, heute isst man einfach viel mehr während dem Training. Früher hatten wir gedacht, irgendwie für 100 Kilometer brauche ich nur eine Flasche und nichts zu essen. Und ab 150 nehme ich dann mal irgendwie einen Riegel mit oder sowas, den ich dann aber doch nicht anfasse.
Weil ich will ja Fett verbrennen.
Ja, genau, irgendwie so. Dann hat man so einen uralten Riegel, wo man die Beschriftung gar nicht mehr lesen konnte, immer in der Trikottasche gehabt. Also das ist heute natürlich ganz anders. Also man isst während dem Training einfach viel, viel mehr, kann dadurch viel besser trainieren und sich viel schneller regenerieren. Das ist das eine. Und andererseits bin ich über die Jahre immer mehr dazu übergegangen, nicht so krass harte Sachen zu trainieren. Also in meinen ersten Männerjahren habe ich gedacht, im Training, wenn ich mir da so hart einschenke, wie ich nur kann, dann zündet so richtig. Und dann habe ich bin ich Intervalle gefahren, 30-30 mit immer all out, bis ich quasi fast vom Rad gefallen bin. Und danach braucht man halt irgendwie erstmal 2-3 Tage Ruhe, um das zu verkraften. Und das mache ich heute gar nicht mehr. Also dann, ja, da bin ich der Ansicht, es macht viel mehr Sinn, sich nicht so aus dem Leben zu holen und dann dafür die 2 Tage drauf auch nochmal konsequent trainieren zu können, vielleicht auch nochmal ein bisschen Intensitäten einzubauen und das von einem auf den nächsten Tag dann auch gut zu verkraften. Da hat man am Ende unterm Strich viel mehr gemacht und einfach auch einen besseren Trainingseffekt dadurch.
Also jetzt mal ganz salopp gesagt, statt 5x5 Minuten, 4x5 Minuten, das fünfte quasi weglassen?
Nee, gar nicht so, sondern in der Intensität einfach runtergehen. Also früher habe ich meine Intervalle, bin ich einfach immer all out gefahren. Also wenn ich irgendwie 10x30-30, also ja genau, 10 Minuten 30-30 gefahren bin, dann bin ich halt den ersten irgendwie so hart losgefahren, wie ich konnte. Ich habe dann irgendwie 800 Watt auf der Uhr gehabt. Und am Ende waren es noch 300 und das habe ich 2-mal gemacht und dann konnte ich nach Hause fahren und ins Bett liegen und auch die nächsten beiden Tage nichts mehr machen. Und das hat mir auch Spaß gemacht, weil es irgendwie so vom Fahrertyp mir liegt. Ich kann irgendwie die kurzen Sachen kann ich schon gut, aber entsprechend kann ich mich da halt auch extrem aus dem Leben holen. Und dann war ich halt 2 Tage lang total gerädert und konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Und heute mache ich es eher so, dass ich halt viel weniger intensiv und dafür länger die Einheiten fahre. Also was ich gerne mache, sind irgendwie so 4x8 Minuten zum Beispiel. Es geht hier bei mir auch sehr gut. Wir haben hier direkt vor der Haustür einen Berg, der ziemlich genau 8 Minuten lang ist, wenn ich den mit Zug hochfahre. Also da kann ich in 5 Minuten dahin fahren und das 4-mal machen und bin irgendwie nach einer Dreiviertelstunde wieder zu Hause.
Fast schon zu kurz, das Warm-up.
Ja, das brauche ich nicht so sehr, so Warm-up. Ja. Ja, eher solche Sachen oder auch viel einfach so im Tempobereich habe ich gemerkt, dass das viel besser funktioniert und dass ich das dann auch im Zweifel am nächsten Tag direkt nochmal machen kann. Und ich dann einfach unterm Strich viel, viel mehr Reize gesetzt habe, ohne mich so komplett aus dem Leben zu holen.
Ja, und wahrscheinlich dann auch seltener krank geworden.
Ja.
Und der tritt ja so eine ganze Lawine an positiven Dingen, kommt ja da in Bewegung.
Genau, das hängt sich ja auch zusammen mit dem mehr Essen, aber einfach die Regeneration funktioniert viel, viel besser. Also ich kann diese 4x8 Minuten, die kann ich 3 Tage hintereinander fahren, ohne mich da total kaputt zu fühlen hinterher.
Respekt.
Ja, ich fahre die auch nicht, also ich bin danach nicht komplett kaputt. Ich war es bewusst so, dass ich danach das Gefühl habe, ich habe wirklich gut trainiert, aber ich kann es am nächsten Tag nochmal machen.
Also eigentlich, du gehst mit einer 9 von 10 auf der Anstrengungsskala nach Hause.
Ja, und nicht wenn mehr überhaupt, 10 von 10. Wenn überhaupt, mhm. Ja.
Mhm. Ja. Okay. Wie machst du das, wenn es vielleicht auch in den Rennen mal sportlich nicht so gut läuft, dass du dich weiter motivierst? Dass du nicht den Kopf in den Sand steckst, wenn es auch im Training vielleicht mal nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Hast du da irgendwie Tipps, wie man sich da wieder rausholen kann oder wie man das ja wegignorieren kann?
Also ich finde es immer extrem wichtig, Spaß am Radfahren zu haben. Den habe ich eigentlich fast immer. Radfahren macht mir einfach sehr viel Spaß. Und deshalb ist es für mich gar nicht so schwer, da, wenn ich mal irgendwie eine freie Stunde habe, mich dann aufs Rad zu setzen, dann freue ich mich einfach, dass ich raus kann, dass ich aufs Rad kann. Mhm. Und ich glaube, das darf man nicht verlieren. Also wenn man irgendwie merkt, boah, irgendwie habe ich gerade keine Lust und ich bin müde und ich quäl mich jetzt aufs Rad, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen zu sagen, nee, heute vielleicht mal nicht. Mhm. Vielleicht habe ich morgen wieder mehr Lust, mich aufs Rad zu setzen. Mhm. Also ich habe einfach meistens Lust, mich aufs Rad zu setzen. Vielleicht ist es bei manchen anders. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon auch einfach immer ein Signal, dass der Körper sagt, vielleicht heute mal lieber was weglassen. Mhm.
Ja, ich überlege gerade, hatte auch vor ein paar Wochen irgendwie so eine, ja, okay, heute Abend noch eine Stunde auf die Rolle gehen. Dann habe ich mich irgendwie so müde gefühlt, dass ich auch gedacht habe, so, ey, ganz ehrlich, ob ich jetzt die Stunde mache oder nicht. Also das war eh nur eine Stunde locker.
Ja.
Ja, komm, so, dann lieber früher ins Bett und morgen geht's weiter.
Genau, ja. Genau, ja.
Ja. Jakob, dann vielen Dank für die Einblicke ins Rennfahren und ich wünsche dir natürlich eine erfolgreiche Saison 2026.
Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
Wir werden das natürlich beobachten, wie das jetzt auch mit deiner neuen Trainingsphilosophie, weniger Umfang, mehr Intervalle, ja. Wie gut das funktioniert.
Ja, bin ich selber auch gespannt.
Da kommt die Werbekarawane.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir ein besonderes Angebot. Ihr könnt 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis testen. Geht dazu auf www.roadbike.de/podcast-abo und sichert euch 2 Ausgaben voll mit Neuheiten, Tests, Hintergründen, Trainingstipps und Reisen rund ums Rennradfahren. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen unseres Roadbike-Magazins und natürlich mit der weiteren Podcast-Folge.
Das war die Werbekarawane. So, nachdem wir jetzt schon das Thema Radmarathon und Rundstrecken, Straßenrennen abgefrühstückt haben, widmen wir uns jetzt mal dem ganz langen Kanten. Es geht um das Thema Ultracycling und dazu begrüße ich meinen Roadbike-Redakteurskollegen Tom am Mikrofon. Hi Tom.
Ja, hi Erik.
Tom, wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal ausführlich über das Ultracycling gesprochen. An der Stelle nochmal der Hörtipp, Folge 188 mit Sophie Mangertseder. Da haben wir mal diese ganze Faszination beleuchtet, was es eigentlich bedeutet, teilweise ja Tage und Nächte lang unterwegs zu sein. Und das erfordert ja einen ziemlich massiven Trainings- und Vorbereitungsaufwand, der für mich immer so aus dem Bauchgefühl heraus, denke ich immer so, boah, da muss ich ja einfach nur lange Touren fahren. Wie machst du das? Also ist für dich dann wirklich so immer länger fahren in der Vorbereitung? Ist das so dein Ansatz, wie du dich auf deine Highlights beim Thema Ultracycling vorbereitest?
Ja, also es ist zumindest ein Ansatz. Also ich muss nicht jedes Mal ultralange Touren fahren fürs Training. Also da gehört bei mir genauso gut die Hausrunde von 30, 40 Kilometern dazu. Mhm. Aber tendenziell neige ich natürlich dazu, je weiter das Jahr vorschreitet und ich zu meinem Saisonhöhepunkt komme, desto länger werden die Touren auch. Mhm. Oder mache halt zwischendurch kleinere und baue das so wellenförmig quasi auf. Also, dass ich immer wieder 100er fahre, mal 200er, dazwischen aber auch mehrere kleine Geschichten. Weil das ist oftmals, glaube ich, der falsche Ansatz zu sagen, für ein Ultradistanzrennen muss ich nur lange Touren fahren. Mhm. Das ist, ich glaube, sogar eher kontraproduktiv. Mhm.
Weil man sich dann zu sehr ermüdet auf Dauer? Oder was glaubst du, ist da der Knackpunkt, warum das nach hinten losgehen kann?
Genau, also es ist bei mir viel eine mentale Geschichte. Und es ist natürlich klar, je länger du unterwegs bist, desto ja mehr wirst du mental gefordert einfach. Weil es ist ja eine gewisse Eintönigkeit schon dabei, die du auf 200 Kilometern irgendwann trittst. Mhm. Es ist ja nicht wie ein Eintagesrennen, wo du da all out gehst permanent, sondern ja, du strampelst vor dir hin, immer noch im guten Tempo möglichst, wenn es um etwas geht. Aber ja, es ist alles doch ein bisschen mehr mit Gemächlichkeit im Anführungszeichen versehen. Mhm. Mhm. Da wirst du mental einfach mehr gefordert, weil beim Eintagesrennen ist es so, da bist du total im Tunnel fokussiert und gibst alles und denkst nur, wie kriege ich hier den nächsten Teilnehmer vor mir noch erwischt und solche Dinge. Und so fährst du ja bei diesen langen Distanzen durch die Gegend, staunst alles, wenn du dafür Luft und Zeit hast, aber mhm. ja, die mentale Anstrengung, die ist schon ja eine andere. Mhm.
Da würde ich aber fast sagen, so dass die ein oder andere schon sehr lange Tour in der Vorbereitung dann auch mal gut ist, um dieses Mentale schon zu trainieren. Also sei es dann auch mal durch eine Nacht zu fahren, sei es wirklich mal 300 Kilometer zu fahren. Also ich glaube, jetzt mal doof gesagt, 6 Monate lang jeden Tag 100 Kilometer fahren, da machst du natürlich auch super viel Umfang. Aber ich glaube, es ist besser, wie du es gesagt hast, dann auch mal nur 40 Kilometer zu fahren, einen Ruhetag zu machen und dann fährt man vielleicht mal einen 300er. Also da wirklich auch diesen Mix aus kurz und lang, also richtig lang hinzubekommen.
Ja, genau. Also du musst ja halt so eine gewisse Frische erhalten können. Mhm. Ja? Das ist total wichtig und du hast es jetzt schon angesprochen, auch mal durch die Nacht zu fahren. Das steht tatsächlich dann eher im Fokus, sowas zu trainieren, weil im Normalfall machst du es ja eigentlich nicht. Wenn wir ehrlich sind. Also da hast du vielleicht mal eine Ausnahme, wo es mal im Abend reingeht. Aber wirklich die ganze Nacht durchfahren, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Und das gilt es halt auch, wenn du gerade auch Neuling bist und du weißt, dein Saisonziel wird auch Nachtfahrten enthalten, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ja oder ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du nimmst alleine nachts die Gegend ganz anders wahr. Du siehst nur das, was du im Scheinwerferlicht vor dir siehst. Auch das spielt wieder in diese mentale Stärke rein, weil das ist zum Teil echt dann auch eintönig oder kann eintönig sein. Weil mhm. du siehst nur diesen kleinen Lichtkegel vor dir. Mhm. Und durch die Nacht fahren ist nicht jedermanns Sache, aber wenn du weißt, du hast dieses Saisonziel, dein Event XYZ beinhaltet sowas, dann musst du im Vorfeld dir darüber im Klaren sein und auch solche Geschichten trainieren. Also da gab es bei mir auch nichts anderes. Mhm. Das gehört dazu.
Was ist dein Saisonziel in diesem Jahr, 2026?
Mein Saisonziel? Mein erstes ist in Portugal. Da fahre ich Gravelbirds mit. Mhm. Das ist dann über 750 Kilometer. Und ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter sind einige dabei.
Viele.
Viele, aber also ich fand's, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl gerade. Sorry, aber ich fand's im Verhältnis noch relativ moderat.
Mhm. Und, was glaubst du, wie lange wirst du da unterwegs sein für die Strecke?
Also ich hoffe 3 bis 4 Tage höchstens.
Okay. Mhm.
Mhm. Also ich bin jetzt nicht der klassische, ich baller das hier durch und will auf Biegen und Brechen gucken, dass ich irgendwie ganz weit vorn bin. Ich suche halt immer noch dieses Erlebnis, ich möchte was mitnehmen von der Gegend, die Stimmung aufsaugen, die Landschaft aufsaugen. Und ja, also ich möchte schon zügig unterwegs sein, gar keine Frage, und auch ordentlich Kilometer schaffen am Tag. Ideal wären für mich 3 Tage. Aber ich habe bei dem Event tatsächlich genug Zeit. Also das Zeitlimit ist sehr harmonisch. Und von daher ist das eine Geschichte, die werde ich genießen. Das ist mein Plan. Und ja, das ist mein Hauptsaisonziel. Und dann gibt es halt noch mal ein Langdistanzrennen. Das ist im September. Das ist ein super Grevé. Der führt von Basel in der Schweiz nach Kleve am Niederrhein hier in Deutschland, also quasi bei mir um die Ecke.
Den Rhein runter quasi.
den Rhein runter, aber angeblich wunderbare Gravelstrecke, und die Geschichte hat einen historischen Hintergrund, weil das ist ein ehemaliges Langdistanzradrennen von 1894, meine ich.
Oh.
Und die Streckenführung ist daran angelegt von damals. Unter anderem hatte da aber auch, ich glaube, Fritz Opel seine Finger mit drin. Also das ging damals hoch her mit, weiß nicht, Titelverteidigung und ja, tollen Fahrern. Also wirklich so, das ist Radsport-Historie, aber kennt kaum noch einer. Mhm. Und wenn man bei denen auf der Seite guckt, dann sieht man so alte Karten, alte Fotos. Und man liest die Beschreibung, hat halt diesen historischen Hintergrund. Und dann hat man eigentlich nur noch Bock zu fahren. Also das sind so, da geht man eigentlich direkt los. Ja. Und ja, also das sind so meine Saison-Highlights dieses Jahr. Mhm. Dieses Gravel Bird, es gibt auch eine Version, die hat ein paar Kilometer länger. Da sind etwas über 1000 Kilometer. Aber irgendwie stand das jetzt nicht ganz so im Fokus bei mir. Also ich war jetzt mit diesen 750 fein. Und ja.
Das ist im Mai oder wann ist das?
Das ist Anfang Mai, ja.
Mhm, Anfang Mai.
Oder Anfang Mitte Mai, ja. Mhm.
Du hast ja schon gesagt, so die ein oder andere Nachtfahrt in der Vorbereitung. Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile auf der Ultrastrecke unterwegs. Wie viele solcher Vorbereitungsfahrten, die wirklich auch mal durch die Nacht gehen und so ein bisschen, ja, ich sag schon mal so Eventcharakter haben, wirst du machen? Und wie viele würdest du raten, sollte man machen, wenn man jetzt sowas noch nie vorher gemacht hat?
Also ich bin jemand, ich bin eh ein Nachtmensch. Mhm. Ich glaube, mein größter Feind ist die Müdigkeit irgendwann gegen 4 Uhr morgens. Also das ist halt so, ja, Murphy's Law. Also der Einbruch kommt immer um die Uhrzeit, geht dann so eine gute Stunde, aber das weiß ich mittlerweile. Also ich persönlich brauche dahingehend nicht mehr viel. Ich werde vielleicht 2-3 Fahrten vorher mal machen. So ist mein Ziel. Und dann bin ich aber auch fein damit. Und für mich ist es eher so, dass ich mir dieses Powernapping antrainiere. Also wenn gerade diese Müdigkeit kommt, viele legen sich dann richtig schlafen, 3-4 Stunden. Ich bin dann eher der Freund, ich setze mich auf die Bank, stelle mir den Wecker für 20 Minuten, Augen zu, Ohrstöpsel rein und bin dann weg. So, also das ist sowas, was ich die letzten Jahre richtig trainiert habe, was tatsächlich auch super funktioniert. Im letzten Jahr beim Asa Epic, wo ich mitgefahren bin, mit einem Freund zusammen, da war ich eigentlich komplett tot und der wollte mir nicht glauben, dass ja doch da vorne in der Schutzhütte mir jetzt 20 Minuten reichen und dann geht's wieder. Und, also dass er mir den Vogel nicht gezeigt hat, ist alles. Mhm. Dann habe ich mir gegen das Auskühlen einfach nur den Schlafsack übers Gesicht gehangen, quasi. Beine waren dann auch ein bisschen geschützt. Wie gesagt, Ohrstöpsel rein, damit ich von der Umgebung nicht viel mitkriege. Wecker gestellt. Ja, und nach 20 Minuten war ich wieder ausgewechselt.
Vollgas.
Ja, und danach bin ich die komplette Nacht durchgefahren. Völlig irre. Und ja, mein Kumpel, der konnte es fast nicht glauben, wie das funktioniert. Aber also das ist halt, ja, das ist Trainingssache. Konnte ich am Anfang auch nicht. Aber zurück auf deine Frage, wie Anfänger damit umgehen sollten. Ich würde erst langsam damit anfangen, also sprich in die Dämmerung reinfahren, wenn es dunkel wird, 2-3 Stunden im Dunkeln fahren, um sich erstmal so auch zurechtzufinden, so ein bisschen auf die Umgebung, wie schnell man fährt, weil diese Tempowahrnehmung ist auch eine andere im Dunkeln.
Ja.
Gerade auf Langstrecke, auf Kurzstrecke wird es nicht so viel ausmachen, aber auf Langstrecken spielt der Kopf da schon einen ganz schönen Streich manchmal. Also ich würde mich da wirklich so ein bisschen rantasten, mal 2 Stunden reinfahren in der Dämmerung, dann mal 4 Stunden. Mhm. Und wenn du damit klarkommst, das immer so ein bisschen steigern. Aber auf jeden Fall, wenn du, sag ich mal, ein halbes Jahr Vorbereitung hast, 2-mal solltest du mindestens Nacht durchfahren.
Okay.
Mhm. Plus halt dieses Rantasten.
Ich hatte es ja in unserer Ultracycling-Folge Ende letzten Jahres schon erzählt, ich fahre ja dieses Jahr auch mein erstes Ultracycling-Event, das Peaks and Plains. Also ich bin noch nie eine Nacht durchgefahren. Ich bin zwar schon bei Nacht gefahren, aber wie du sagst, entweder so in die Nacht rein oder bei Rad am Ring zum Beispiel mal eine Nachtrunde. Da fährst du halt 50 Minuten, eine Stunde und dann legst du dich wieder in deine Parzelle. Und ich hatte mir so überlegt, vielleicht dann so, das findet Ende Mai statt, das Event. Also Anfang Mai mal wirklich so eine, um 18 Uhr zu starten, bei mir hier in der Region, wirklich wie es auch beim Event sein wird und dann einfach so bis morgens um 6 vielleicht zu fahren, wenn die Sonne so langsam wieder aufgeht und dann zu sagen, so jetzt bin ich zu Hause, jetzt lege ich mich hin, weil ich will mich jetzt auch nicht dann so 3-4 Wochen vorm Hauptwettkampf komplett den Biorhythmus zerschießen. Aber tatsächlich, weil du gerade so sagtest, so in die Nacht wirklich mal reinzufahren, ja, vielleicht mache ich das auch vorher nochmal. Muss ich mal schauen, wie sich das ergibt.
Also ist vielleicht bei manchen auch, dass das unterschätzt wird, aber es bedarf da echt einer Vorbereitung. Also gerade wenn du bei Mehrtagesevents mehrere Nächte durchfahren musst oder kannst, da kommst du nicht drum rum, das vorher auszuprobieren. Weil wie du schon sagst, dein Biorhythmus kommt auch irgendwann komplett durcheinander. Und ich finde es immer wichtig, dass du dich selber einschätzen kannst, wie weit kannst du gehen. Und was ich eben meinte, allein mit dieser Einschätzung von Geschwindigkeiten. Also ich habe es mal gehabt, ich bin morgens in der Dämmerung nach der kompletten Nacht an so einem Kanal entlang geballert. Ich habe gedacht, boah, so schnell war ich in meinem Leben noch nicht. Boah, ich bin fit wie Sau. Hammergeil.
Wow. 23er Schnitt.
Noch weniger, 21er.
Okay.
Also guckst du hinter bei Strava und denkst, was zur Hölle? Aber da wird dir erstmal bewusst, was der Kopf für Streiche spielt. Mhm. Und dann geht es ja auch darum, gerade wenn du dann nachts müde wirst, also auch Reaktionsfähigkeit, wenn mal irgendwas ist auf der Straße oder wenn, was ich auch schon gehabt habe, wenn die Hirsche da vor dir über die Straße springen, das ist völlig surreal. Und solche Erfahrungen zu machen, toll, 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 dass nichts passiert, aber das ist halt sehr, sehr wichtig, weil du dir bewusst wirst, was das eigentlich auch bedeutet, nachts zu fahren. Das ist nicht alles pipapo super toll. Es ist halt auch echt anstrengend für den Körper. Und das ist, was viele wahrscheinlich auch unterschätzen.
Also ich höre da schon raus, dass beim Ultracycling zu deiner Vorbereitung auf jeden Fall auch sehr viel so dieses logistische Drumherum und gar nicht, also das physische Training ist ja das eine, aber auch diese mentale, strategische, wie reagiert der Körper unter dieser Extrembelastung, Vorbereitung da so seine Daten zu sammeln, wenn du schon sagst, du weißt halt um 4 Uhr nachts kommt immer dein Tief, das ist ja total wertvoll, sowas zu wissen.
Ja.
Wie machst du es aber im Training? Also klar, Volumen ist das eine und du hast ja schon erklärt, du versuchst es so ein bisschen über die Saison, die langen Fahrten immer weiter auszubauen. Machst du auch zumindest auf deinen kurzen Touren irgendwelche Formen von Intervallen oder bist du da gar nicht der große Intervallmeister, sondern du fährst einfach und wenn du dich mal gut fühlst, fährst du schnell und wenn du dich nicht so gut fühlst, fährst du langsamer?
Also ich bin vom Grund auf eher so ein Instinktfahrer. Und bei mir ist es so, ich plane eigentlich gegen Ende des Jahres, Anfang des Jahres so meine Geschichten, die mich interessieren. Also ich bin immer so Richtung Herbst dann auf der Suche. Was plöppt auf? Was ist Interessantes? Ich brauche halt immer so eine Geschichte, die mich triggert und wo ich sage, boah, geil. Da will ich fahren, das möchte ich unbedingt machen. Und wenn ich dann weiß, was auf mich zukommt, meistens ist es ja dann mit Höhenmetern auch verbunden und ich bin absolut keine Bergziege. Aber ich bereite mich dann so drauf vor, dass ich auch bei kürzeren Touren mehr Höhenmeter mit einbaue. Also würde ich jetzt nur im Flachen fahren, ja, bräuchte ich das nicht und würde halt immer nur ja Endurance, lange Strecken fahren und hätte, glaube ich, gar keine großartigen Intervalle da drin. Aber so bereite ich mich dann wirklich drauf vor, da sind Höhenmeter drin, okay, da muss ich immer was für tun. Und ich habe hier meine Hausrunde, aber im Ruhrgebiet haben wir jetzt auch nicht die großen Berge, außer die Halden. Aber tatsächlich kann man an denen echt ordentlich trainieren. Ich erinnere mich letztes Jahr, wo ich fürs ASA Epic trainiert habe, da bin ich hier an der Halde gegangen, die ist, weiß ich, 70, 80 Meter hoch. Aber du kannst an einer Seite die Serpentinen rauffahren. Da sind knackige Steigungen halt bei. Also die Prozente, 5, 6, 7, 8%, die du definitiv immer brauchst. Du fährst an der anderen Seite runter und kannst aber immer so einen Kreis drehen. Und dann habe ich da, weiß ich, 100 Kilometer zurückgelegt. Und ja, das ist dann mein Training. Aber das ist genau, das ist wie Intervall. Mhm.
Aber ja, du gehst jetzt nicht hin und sagst, oh, jetzt muss ich heute hier 105% meiner FDP 4x8 Minuten fahren, sondern du baust einfach das Terrain, was du hast. Das ist so ein, eher so eine Art Fahrtspiel, würde man ja jetzt in der Sportwissenschaft sagen.
Genau. Also das ist einfach eher mein Ding. Also ich ich habe es immer mal wieder versucht mit strukturiertem Training, aber irgendwas hat da nie wirklich so hundertprozentig für mich gepasst und ich habe mich einfach nicht so wohl dabei gefühlt, als wenn ich mir halt eine Strecke aussuche, wo ich dann vielleicht auch hinfahre, ein paar Meter weiter weg hier, wo es dann hügeliger wird und mir dementsprechend während der Tour quasi meine Intervalle hole. Macht mir mehr Spaß, weil ich halt auch trotzdem ich da mich verausgabe, neue Dinge sehe, die Landschaft anders wahrnehme und eigentlich quasi, also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, auch eigentlich die Wettkampfbedingungen direkt vorfinde, wie es ist. Und das spielt mir halt dann einfach eher eine Karten. Also da verliere ich nicht die Lust. Ich glaube, das ist so bei mir vielleicht so ein Faktor, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier meine Trainingspläne, die Woche muss ich dies machen, nächste Woche muss ich das machen und das ist alles vorgegeben und ich bin eigentlich gar nicht mehr so für mich gefühlt mein eigener Herr, sondern hänge hinter diesen Trainingsplänen und da bin ich einfach nicht der Typ für. Also deswegen, also ich bin so Instinktfahrer, ich weiß, was noch um mich zukommt, ich weiß, was ich trainieren muss, wo meine Schwächen sind und dementsprechend baue ich es mir dann peu à peu auf und das hat ja die letzten Jahre eigentlich ganz gut funktioniert und die Entwicklung oder meine ja mein Eigenverständnis von meinem Körper, was er braucht, was ich vom Kopf her brauche, was ich körperlich brauche, das ist ja nicht zu Ende und ich lerne immer noch dazu. Das finde ich gut und bin da jetzt auf einem echt guten Weg und bin da mittlerweile auch entspannter, dann wenn so ein Event wirklich startet.
Woran machst du fest, ob du auch mal eine ruhigere Trainingsphase brauchst? Also hörst du auch da stark auf den Körper oder guckst du dir irgendwelche Kilometer- oder Stundenumfänge an und sagst, oh, jetzt habe ich aber 4 Wochen, jede Woche 15 Stunden trainiert, jetzt muss ich mal ruhig machen? Oder würdest du dann sagen, nee, ich fühle mich gut, kann ich weitermachen und mach die Ruhewoche vielleicht erst in 1 oder 2 Wochen?
Also auch da höre ich auf meinem Körper mittlerweile und weiß natürlich auch um die Wichtigkeit von Ruhepausen. Auch wenn man vielleicht meint, ey, ist doch nichts, ich kann doch noch weiterfahren. Also wenn du eine gewisse Anzahl an Kilometern auf dem Tacho hast, sag mal, in der Woche gefahren bist, ja, dann lege ich auch schon mal eine Pause ein, weil ich habe immer so mein Wochenziel, was ich mir setze an Kilometern nur. Und allein davon weiß ich dann, ja, da geht sicherlich noch mehr oder halt, jetzt bin ich da so weit drüber, jetzt reicht es auch mal. Aber generell merke ich auch irgendwann, dass die Beine doch mal müde sind. Also da entwickelt oder habe ich über die Jahre auch so ein Gespür für entwickelt, reinzuhorchen, oh, heute ist aber, also da bin ich sehr feinfühlig und weiß dann auch, okay, heute ist mal Ruhe und dann passt das auch. Und ja, von daher, ich habe seltenst noch irgendwann Muskelkater. Also das war früher echt ein großes Thema bei mir. Mittlerweile bin ich da, ich will nicht sagen immun gegen, aber das ist so weit nach hinten gestellt, dass es schon gar nicht mehr relevant ist. Mag in meinem Fall vielleicht so ein Glücksgriff sein, dass ich das vielleicht so einschätzen kann, persönlich, toi, toi, toi. Nehme meine Mittelchen natürlich auch dafür. Die legalen, logisch.
Natürlich.
Also das auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend merke ich schon, dass halt auch solche Sachen dann wie hier so Kreatin, Monohydrat bei der Regeneration helfen.
Okay, ja. Bei Muskelkater, also mir geht es genauso, dass ich vom Radfahren Muskelkater habe. Also das ist dann vielleicht nach so einer ganz, ganz langen, krassen Tour, dass ich am nächsten Tag wirklich schwere Beine habe. Ich habe Muskelkater eher vom Krafttraining oder wenn ich mal eine längere Laufeinheit gemacht habe. Machst du sowas auch oder bist du 100% Radfahrer und Alternativsport kann Alternativsport bleiben? Es ist für dich keine Alternative, sagen wir mal so.
Ja, also ich weiß selber, ich mache es eigentlich viel zu wenig. Also, dass ich mir irgendwo noch einen Ausgleichssport suche und Krafttraining mache. Also dieses Jahr ist jetzt das erste Mal, dass ich mich da richtig intensiv mit beschäftige. Also ich bin gerade noch auf der Suche vielleicht einem Physiotherapeuten, der mich soweit unterstützt, eine Übung vorgibt für den Rumpf. Das ist ja auch immer so die Schwachstelle, die ja oft vernachlässigt wird. Und gerade bei Langdistanzen.
Ich wollte gerade sagen, da kommt es am meisten raus, ja.
Genau, also da merkst du es irgendwann. Ne? Wenn du ständig irgendwo am Berg hängst, nach 2 Tagen, dann merkst du den Rücken, wenn du nichts getan hast. Das ist einfach so. Mhm. Und da hätte ich jetzt, oder habe ich momentan echt Bock drauf, das wirklich mal strukturiert anzugehen. Gerne unter Aufsicht, der mir sagt, die Übung machen, speziell auf meinen Körper, auf mich personalisiert. Mhm. Und die ich dann vielleicht 2 Wochen für mich durchziehe und danach bin ich dann wieder vorstellig und er verbessert nochmal und irgendwie so stelle ich mir das vor. Also das ist gerade ziemlich aktuell bei mir. Da muss ich jetzt auch nochmal telefonieren. Aber ja, also ich wusste die letzten Jahre immer, dass es besser geht. Bin ich auch immer so ein bisschen faul zu, weil ich denke, ja, da geht schon. Nee, so wichtig ist das nicht. Ja, doch, es ist halt echt wichtig. Und
würdest du sagen, das war auch so dein größter Trainingsfehler in den letzten Jahren, sowas zu unterschätzen und zu vernachlässigen?
Also ich würde es nicht sagen, dass es mein größter Trainingsfehler war. Ich weiß aber im Nachhinein, also ich hätte dadurch auch besser fahren können. Mhm. Ne? Also nicht, dass ich jetzt damit komplett unzufrieden wäre. Also ist nicht so, dass ich jetzt dann akute Probleme habe. Aber im Nachhinein weiß ich, es könnte einfach besser sein. So, und da ist dann jetzt auch so ein bisschen mein Ehrgeiz gepackt, dass ich weiß, was passiert denn, wenn ich wirklich das mal, ich bin auch nur Amateur, aber was passiert, wenn ich das wirklich mal richtig ernsthafter nochmal angehe und wie weit kann ich gehen? Und das ist ja generell mein Antrieb. Wie weit kann ich meinen Körper treiben? Und ich brauche immer irgendwie, ja, jemanden, der mich da so ein bisschen antreibt oder irgendwie einen Punkt, der mich triggert, wo ich das dann ernsthaft in Angriff nehme. Und ja, also die Geschichte jetzt im Physio, die ist, die triggert mich gerade momentan sehr, so, weil ich da einfach auch Bock drauf habe jetzt. Mhm. Und ich hoffe, dass ich dadurch halt auch Vorteile habe natürlich. Und ja, werden wir sehen, wie es jetzt in den nächsten Tagen damit klappt.
Das klappt, ja. Ich höre aber auch raus, du hast eigentlich deine Trainingsphilosophie und deinen Ansatz jetzt über die Jahre gar nicht verändert, sondern eher so verfeinert und ja.
Ja, also generell. Also
nicht so aus zumindest.
Ja, also hast du vollkommen recht. Also ich brauche halt immer, also ich muss immer Bock drauf haben. Mhm. Also würde ich das nur also halbherzig machen, dann bringt es nichts. Dann brauchst du erst gar nicht damit anfangen. Mhm. Also dafür ist der Aufwand, den du für solche Geschichten betreibst, allein schon finanziell, viel zu hoch. Mhm. Entweder heißt es dann ganz oder gar nicht. Und also mich fasziniert halt immer dieses epische, die tollen Bilder und boah, meine eigenen Grenzen verschieben. Das ist immer das, was mich antreibt. Und wenn ich mir so ein Event suche, wie dieses Gravel Birds, also wer mal bei denen auf der Homepage sich das Video anguckt, ich glaube, der wird verstehen, warum ich da Bock drauf habe. Okay. Sieht man Landschaften, tolle Wege und all das, warum ich Rad fahre, wird da in diesem scheiß Video verkörpert. Und das war, muss ich machen. Hilft nichts, da muss ich hin. Ja. Und und das ist halt die Faszination. Mhm. Und dann ist es dieses Verfeinern, wie du sagtest, von den Geschichten, wie du das angehst. Es ist ja nicht nur dieses körperliche, mentale, sondern es ist ja dann auch, es geht um die Ausrüstung, die du dafür brauchst. Das eine Event, da geht es in eine Kälte, noch mehr in eine Berge, komplett andere Landschaften, wie in Norwegen beim Bright Midnight. Das ist dann wieder was anderes, als wenn ich jetzt in Portugal in der Hitze fahre. Da brauche ich halt nicht so viel mitnehmen. Da habe ich vielleicht nur mal einen Schlafsack und das war's. Mehr brauche ich nicht. Da kann ich unter freiem Himmel schlafen. Mhm. Und ich habe es ja, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt, da bin ich ja so penibel mittlerweile. Ich wiege ja mein Equipment komplett ab. Also ich glaube, bis zu ein Ohrstöpseln mit 2 Gramm habe ich da alles drin und weiß genau, wie viel Gramm ich am Rad habe. Aber
das heißt, du stehst morgens aus dem Schlafsack auf, nimmst kurz das Rad in die Hand und merkst, ah scheiße, irgendwas habe ich vergessen einzupacken.
Ja, 2 Gramm.
Da fehlen 2 Gramm. Ach, die Kopfhörer, ja stimmt.
ja. Nee, also der Hintergrund ist einmal das Gewicht und zweitens ist es einfach, ich sehe direkt auf Anhieb, was ich abgehakt habe und mitnehme.
Packliste also quasi.
Packliste und kann halt immer noch sagen, okay, da brauche ich vielleicht doch nicht oder nee, das muss doch damit. Und auch das gehört zu einer ordentlichen Vorbereitung dazu, finde ich. Und ich bin sonst immer so ein bisschen chaotisch in der Hinsicht gewesen. Aber das ist das vielleicht auch, was du meintest. Da bin ich halt penibel geworden und habe in den Jahren dazugelernt und weiß, glaube ich, mittlerweile, worauf es ankommt. Also ich bin halt der Fan, ich will dann hinkommen zum Event, ich will da nicht mehr groß am Fahrrad rumbasteln oder hier noch was reinstopfen und das kann ich doch noch mitnehmen, sondern ich möchte gechillt ankommen, mir aufs Rad setzen und einfach losfahren.
Setze. Also sprich, logistisch vorbereitet sein, körperlich vorbereitet sein und dann Abfahrt. Eigentlich genau. deine Methode.
Ja. Weil auch das ist mental wichtig. Dass du einfach ankommst, du weißt, du hast alles erledigt, musst nur noch die Tasche eben dran machen, da ist alles drin. Dann bist du so entspannt und fährst ganz gemütlich los. Das ist schon allein dieses, ist ein guter Einstieg, wenn da so ein Ding startest.
Also da werde ich auf jeden Fall von deinen Tipps auch noch den einen oder anderen beherzigen. Vielen Dank, Tom, für die Einblicke. Ich glaube, da kam jetzt nochmal raus, Ultracycling hat dann auch nochmal neben dem ganzen Training nochmal ganz andere Komponenten der Vorbereitung. Was ich ja spannend finde, wenn ich jetzt so alle drei Disziplinen zusammenfasse, ist ja auch so das Thema Essen super wichtig. Also sowohl Emilia als auch Jakob haben das ja betont, dass das so eigentlich ihr größter Fehler in der Vergangenheit war, zu wenig zu essen.
Ja.
Ich glaube, du wirst es abnicken, auf der Ultradistanz ist Essen noch viel wichtiger. Ja. Wir würden euch da an der Stelle auch nochmal einen Tipp geben. Wir verlinken euch mal einen Artikel von uns aus dem Roadbike-Magazin unter dieser Folge. Da geht es um die richtige Kohlenhydratversorgung im Training und aber auch im Wettkampf. Und da haben wir euch wirklich mal aufgedröselt, wie intensiv fahrt ihr, wie lange fahrt ihr? Und dann gibt es da wirklich, ja, fast wie aus einem Baukasten Tipps, ja, wie viel ihr zuführen solltet und auf was für eine Art von Produkten ihr ja, zurückgreifen solltet, ob im Szenario A das Gel besser ist als das Kohlenhydratpulver, ob man nicht doch lieber einen Riegel essen sollte. Packen wir euch alles in die Shownotes. Tom, ich sag vielen Dank. Hoffe, dass auch ja, euch Hörerinnen und Hörern die Folge gefallen hat. Es ging natürlich in sehr viele verschiedene Richtungen. Wir hoffen, dass da für euch was dabei war, dass ihr den ein oder anderen Trainingstipp ja, von der Roadbike Crew mitnehmen könnt. Und natürlich gibt es weiterhin auch sportwissenschaftlich tiefgründige Trainingspläne, Workouts, wenn ihr eher auf solche Sachen steht oder wenn ihr euch da mal inspirieren lassen wollt, bekommt ihr natürlich alles bei uns im Roadbike-Magazin oder auch auf bike-x.de. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge von Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.